Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wer mich nicht kennt, ich bin der Simon, Sohn von Ralf und Sieglinde. Dann ist schon alles gesagt. Ich durfte hier aufwachsen, in Rohrdorf bzw. Meßkirch zur Schule gehen, Erzieherausbildung gemacht, bin dann 2 Jahre nach Kanada gegangen und dann in Heidelberg gelandet bei Christliche Dienste, wo ich seit nunmehr 13 Jahren junge Erwachsene begleite, die im Ausland einen Freiwilligendienst machen. Und da eben Rundumpaket von den ersten Bewerbungsgesprächen bis hin zu den Kriseninterventionen im Dienst, was alles dazugehört. Meine Frau und meine beiden Kinder sind heute nicht mit dabei. Die tummeln sich halt auf diversen Kindergeburtstagen, was man halt so macht. Genau, kommen dann im Herbstferien nochmal runter. Wir haben gestern uns genau mit diesem Thema schon beschäftigt. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein und mit den unterschiedlichen Nöten beschäftigt. Was gibt es hier in unserem Umfeld? Was heißt es, ein Segen zu sein, missional hineinzuwirken in unsere Umgebung? Und wir haben gebetet und eigentlich ist das, was rausgekommen ist, und eigentlich ist das mein Predigtinhalt und eigentlich muss ich nicht mehr predigen. Ich gehe nachher ein bisschen drauf ein, aber es darf einfach, dass es stehen bleiben. Ich würde gern heute mit euch über eine junge Frau reden, die nicht in den optimalsten Bedingungen aufgewachsen ist. Ihre beiden Eltern vermutlich früh gestorben und damit in ihrem Kontext allein, nicht die besten Voraussetzungen, nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwie eine Karriere zu machen oder irgendwie jemanden zu haben, der irgendwie eine gute Partnerschaft vermittelt. Wächst sie so auf. Sie kommt glücklicherweise bei ihrem Onkel unter, es ist damit untergebracht und hat da wenigstens die Möglichkeit, versorgt zu sein, jemanden zu haben, der ihr Schutz gewährt, der zumindest einigermaßen sicheren Rahmen schafft. Ich meine, ich muss nicht viel erzählen, ihr wisst wahrscheinlich, dass ich über Esther rede, die aufwächst bei ihrem Onkel, bei Mordechai, und der für sie sorgt und sich um sie kümmert. Und sie wächst auf in einer sehr spannenden Situation. Das ist eine der größten Reiche, die so die Menschheitsgeschichte kennt. Der König Xerxes, der hat 127 Reiche unter sich vereint. Das ist ein Megareich. Und das ist jetzt auch nicht einer, der dafür bekannt ist, dass er unbedingt glimpflich mit seinen Leuten umgeht, sondern der hat brutal geherrscht. Der hat sich die Leute unterworfen, sich die Reiche unterworfen, und hat es aber auch geliebt, sich selber darzustellen, wie so jeder König wahrscheinlich und jeder, der Macht hat, ein bisschen anzugeben und zu zeigen, wie groß und wie toll ich bin. Und was macht er, um sich selber zu feiern? Lädt er alle Statthalter oder alle Vorstehenden der Reiche ein, alle Herrscher der Reiche ein und sagt so: Wir machen eine ordentliche Party, wir schmeißen eine Party, wir zelebrieren mich und es wird richtig gut. Und die feiern, haben Party ohne Ende. Es fließt wahrscheinlich gut Wein, die erlösesten Speisen, es wird gefeiert, getanzt, Party gemacht. Und irgendwann mal denkt es sich so: Hey, nächstes Statussymbol, ich präsentiere euch meine tolle Frau. So wirklich als Statussymbol, als Sexsymbol mehr oder weniger. So: Hey, schaut mal, wer ich bin. Ich bin nicht nur der dicke Herrscher, der hier 127 Reiche vereint hat, sondern ich bin auch der hier die Frau hat. Und ich zeige euch die jetzt. Und da haben wir wahrscheinlich so das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wahrscheinlich gab es auch früher, aber ziemlich gut dokumentiert, eine Frau, die sagt so: Nee, 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 bei deinen Spielchen spiele ich nicht mit. Und die Königin sagt so: Nix da, feier deine Party alleine. Ich komme nicht zu deiner Party, ich lasse mich doch nicht hier vorführen. Und das ist tatsächlich eine sehr problematische Situation für diesen Herrscher. Ne? Also einer, der gewohnt ist, zu sagen so: Wenn ihr nicht macht, dann rollt dein Kopf. Wo klar ist, wenn irgendjemand vor den Herrscher tritt, vor den Xerxes, war die klare Regel unaufgefordert und er streckt nicht sein goldenes Zepter entgegen, der stirbt sofort. Da stehen die Wächter, die machen den kaputt. Und da ist jetzt seine Frau, die sagt so: Nein, zu deiner Party komme ich nicht. Ich blamier dich einmal vor allen, die da irgendwo anwesend sind. Er setzt sie ab. Sagst du: Hey, ist schwierig, geht nicht. Seine Ratgeber sagen so: Hey, irgendwie musst du dein Gesicht wahren, irgendwie musst du deinen Ruf retten. ey, mach doch irgendwie so einen Beauty-Contest. Mach doch, schau doch, hol dir eine neue Frau, hol dir eine neue Königin. Irgendwie muss das, dein Ruf gerettet werden. Und da kommt diese Esther rein. Sie sagt so, hey, ich gehe dahin, ich mache da mit. Und aus Gunst Gottes heraus wird sie als Königin da eingesetzt. Sie gewinnt diesen Contest und wird dann Königin. Das Spannende ist, was auch nochmal explizit genannt ist, sie erwähnt erstmal nicht, dass sie aus dem jüdischen Volk ist. Sie erwähnt erstmal nicht, dass sie eigentlich nicht den vielen, vielen Göttern da ehren möchte, die da unterwegs sind. Sie hält es erstmal geheim. Und es gibt Zeiten zu schweigen und es gibt Zeiten zu reden. Es gibt Zeiten, da sind wir aufgefordert, da bist du aufgefordert, deinen Glauben zu bekennen und hinzustehen und sagen so, ja, ich folge diesem Jesus nach und das erlebe ich in meinem Leben durch ihn. Und es gibt Zeiten, da sollst du einfach dein Christsein leben. Da sollst du einfach aktiv, wie du bist, als Person, das, was dir gegeben ist, einfach leben. Das Spannende ist, das Buch Esther, es ist einzige Buch in der Bibel, wo nicht explizit von Gott geredet wird, wo nicht explizit zu Gott gesprochen wird. Es wird nicht gebetet, es gibt keine Prophezeiungen, es gibt keine irgendwelche Propheten, die kommen und sagen, Esther, das sollst du jetzt mitmachen, mach das jetzt. Sag, nee, das einzige Buch in der Bibel, dürft ihr gerne nachlesen, wo Gott einfach nicht direkt redet. Und so sind wir aufgefordert, so bist du aufgefordert, und das ist mein erster Punkt, deine Gaben und deine Fähigkeiten einfach zu leben. Deine natürlichen, deine übernatürlichen Fähigkeiten. Wir wissen von Timotheus, wie ihm die Hände aufgelegt werden und Paulus ihn immer wieder erinnert und sagt so, hey, lebe diese Gaben, die wir dir zugesprochen haben, die der Heilige Geist in dir wirkt. Aber lebe auch du deine ganz natürlichen Gaben. Sei du in dem Kontext, wo du bist, mit deinen Fähigkeiten, die dir Gott gegeben hat. Ob sich da jetzt was tut, ob Gott gerade am Wirken ist oder nicht, bist du aufgefordert, deine Gaben zu leben. Esther hat nicht lange die Gelegenheit, dieses luxuriöse, tolle Leben zu leben. Weiß nicht, ob sie sich jeden Morgen eine Badewanne mit Kamelmilch eingelassen hat, wie Kleopatra das gemacht hat, oder ob sie sich irgendwie ständig schminken hat lassen oder sonst. Ich weiß es nicht, was sie gemacht hat in diesem Kontext. Aber sie lebt da in ihrer Bubble und genießt es so ein bisschen, ist da dort und es geht ihr ganz gut. Und dann kommt aber einer der höchsten Statthalter oder der Xerxes am nächsten steht, auf die Idee, alle Juden zu vernichten. Die Geschichte wiederholt sich Mal um Mal. Das ist keine Neuigkeit. Und das, wenn man in die Geschichte schaut, dann ist es ein Wunder, dass es die Juden als Volk noch gibt. Und dann ist es auch ein Wunder, dass es das Christentum als Christentum noch gibt. Weil eigentlich sind die Startvoraussetzungen der Juden, aber auch der Christen immer ganz schlecht gewesen. Es waren immer größere Reiche da, größere Herrscher, die immer hätten sagen können, so, nee, jetzt nicht mehr. Oder es auch versucht haben, ne? Auch versucht haben, ein Ende zu setzen. Und so ist auch dieser Haman dabei und sagt so, hey, ich werde alle Juden umbringen. Warum? Weil der Onkel von der Esther sagt so, hey, vor dir gehe ich nicht auf die Knie. Ich bete den einzig wahren Gott an. Und Mordechai hat ein unglaubliches Problem damit, dass er sagt so, hey, das, also zum einen findet er erstmal raus, okay, dieser Mordechai ist ein Jude, der betet mich nicht an oder der verneigt sich nicht vor mir und deswegen werde ich sie alle umbringen. Und er lässt sich das vom Xerxes auch so alles schön unterschreiben und ein öffentliches Schreiben schicken in alle Bereiche seines Reiches. Und das Perverse an der ganzen Sache ist sogar noch so, nicht so, wir machen das von heute auf morgen, sondern an dem Tag, da werden wir euch vernichten. Und alle haben das Recht, euch zu plündern und zu morden. Und ihr werdet dafür noch belohnt werden. Und das ist diese Ansage. Und Mordechai hört das und zerreißt seine Klamotten. Als Zeichen dafür, dass er jetzt trauert, dass er zutiefst schockiert ist, dass er um sein Leben fürchtet. Und die gute Esther in ihrem Palast hat alles davon noch nicht so viel mitbekommen. Und deswegen setzt sich Mordechai vor dem Palast. er klagt. Und Esther bekommt es mit. Hey, dein Onkel sitzt da draußen. Und ihre erste Intention ist, ihm erstmal Klamotten zu schicken. Ich denke so, Esther, du lebst in der falschen Welt. Du hast irgendwas verpasst. So, es geht gerade um das Leben oder Tod, aber sie hat es einfach nicht mitbekommen. Und da steigen wir ein in Esther 4, 6 bis 17. Will nicht. Jetzt, Hatak ist der persönliche Leibeigene von Esther, also so ihr Butler. Von dem her, wenn wir jetzt von Hatak lesen, dann reden wir hier vom Diener von Esther. Er ging zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tore des Königs lag. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war und den Betrag des Silbers, welches Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden darzulegen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Susan erlassenen schriftlichen Befehls, sie zu vertilgen, um sie der Esther zu zeigen und ihr kundzutun und um ihr zu gebieten, dass sie zu dem König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen für ihr Volk und vor ihm zu bitten. Und Hatach kam und berichtete der Esther die Worte des Mordechais. Da sprach Esther zu Hatach und entbot ihm an Mordechai. Alle Knechte des Königs und des Volks, der Landschaften des Königs wissen, dass für einen jeden Mann und Weib, der zu dem König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich dass er getötet werde, denjenigen ausgenommen, welchem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Und man berichtete Mordechai die Worte Esthers. Esther versucht, irgendwie aus dem Schlamassel rauszukommen. Es geht für sie um alles. Also jetzt nicht so, dass sie irgendwie aus Bequemheit sagt, so nee, ich will nicht, sondern nee. Also mein Mann hat mich halt schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen und wenn ich da jetzt reingehe und der hat keinen Bock auf mich, dann gibt es halt nicht einen Rüffel, sondern dann bin ich tot. Und Mordechai ließ der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Da ließ Esther dem Mordechai antworten. Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet meinethalben, und esst nicht und trinket nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag, und ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und alsdann will ich zu dem König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und tat nach allem, was Esther ihm geboten hatte. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Und wer weiß, ob nicht du gesegnet wurdest für eine Zeit wie diese, um ein Segen zu sein in deinem Umfeld. Mein zweiter Punkt ist, du bist berufen für eine Zeit, für eine Aufgabe, für einen Job, für eine Tätigkeit, wie diese, in der du bist, für eine Lebensphase, in der du bist. Hineingerufen, ob du jetzt freiwillig in der Situation bist oder unfreiwillig in der Situation bist. Gott will dich da haben, wo du bist. Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du hast, um ein Segen zu sein. Unser Ruf, unsere Berufung, die verändert sich immer wieder. Mit Lebensphasen haben wir anderen Aufgaben. Mit neuen Jobs haben wir neuen Aufgaben. Wenn dann ein erstes Kind zu Hause ist, kommen plötzlich neue Aufgaben, wo man manchmal denkt so, hätte ich mir sparen können, diese Aufgabe. Aber gehört halt dazu. Und wir sind hineingerufen für eine Aufgabe wie diese. Und ich glaube, oftmals haben wir die Tendenz zu sagen, ja, aber hätte ich nur, wäre ich nur in der gleichen Situation wie die Person, dann könnte ich. Hätte ich nur diese Ressourcen, hätten wir als Gemeinde nur diese Möglichkeiten, ja, dann könnten wir ja. Die Antwort, die Esther auf diesen Versuch bekommt, ist so, hey, weißt du was, Esther? Wenn du das nicht machst, dann wird Gott Befreiung von der anderen Seite schicken. Gott hat seinen Weg so oder so. So oder so hat er seinen Weg. Deswegen gibt es noch Christen. Deswegen gibt es noch das Volk Israel, weil Gott seinen Weg hat. Nicht aus realistischer Perspektive heraus. Und dann kann man sagen, wie die Esther, ja, so, hey, aber ich habe gar nicht die Autorität, ich habe gar nicht das Recht, ich habe gar nicht genügend. Und Paulus würde dann sagen, so, hey, schäme dich nicht deiner Jugend, schäme dich nicht deines Alters, schäme dich nicht deiner Lebenssituation, deiner Begrenztheit, deiner Möglichkeiten, sondern lebe das, was du bekommen hast. Ich hatte das Privileg, in meiner Zeit bei Christli Dienste einen Freiwilligen zu begleiten, der aus Ruanda kommt. Der ist mit seiner Mutter dann irgendwann mal hierher gezogen. Und Ruanda, ein Land in Ostafrika, hatte einen krassen Genozid gehabt. Da wurden innerhalb von wenigen Stunden Tausende von Menschen einfach ermordet. Die UN und alle Blauhelmsoldaten haben schön zugeschaut. Und es ist eine der krassesten Ungerechtigkeiten, die so passieren konnten, einfach weil halt da zwei Stämme innerhalb von Ruanda gegeneinander verfeindet waren und da unglaubliche Eskalation gab. Und dieser ehemalige Freiwillige, der ist dort aufgewachsen und sein Vater wurde in diesem Genozid umgebracht. Der wurde ermordet in diesem Genozid. Und da ist er von heute auf morgen, ist er ohne Vater. Und das war jetzt nicht so umgebracht, sondern abgeschlachtet. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das war wirklich brutalst, wie da miteinander umgegangen ist. Und da ist er nun ohne Vater, wächst ohne Vater auf mit seiner Mutter. Und seine Mutter fängt etwas absolut Verrücktes an. Sie fängt mit anderen Frauen, deren Männer auch ermordet worden sind, eine Organisation zu gründen, die zu den Tätern hingeht und sagt so, hey, in Jesu Namen wollen wir euch vergeben. Wir haben Vergebung erfahren und deswegen wollen wir sie auch euch aussprechen. Und es berührt mich unglaublich zu sehen, was diese Frau dort bewegt hat. Die hatte allen Recht zurückzuschlagen oder irgendwie zu schauen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sagt so, nein, wir wollen nicht, dass ihr weggesperrt werdet und ins Gefängnis kommt und sonst wie, weil dann wachsen auch eure Frauen ohne Männer auf. Das ist nicht das Ziel, was wir haben. Wir wollen in Versöhnung mit euch leben. Und dieser junge Mann sieht es und ist schockiert. Da sagst du, das kann doch nicht wahr sein. Das sind die Täter. Die haben meinen Vater umgebracht. Und er hat selber erzählt, wie er es lange Zeit nicht verstehen konnte, wie seine Mutter diesen Weg geht. Konsequent geht. Seit irgendwann mal über die Zeit hat Jesus mich berührt, mein Herz erweicht und mir selber auch diese Freiheit gegeben, diesen Tätern zu vergeben. Und heute darf ich selber in diese Organisation mitarbeiten, selber hingehen. Diese Geschichte, die prägt mich nachhaltig, oder dieses Erlebnis von diesem jungen Mann, wie er dieses in seinem Leben umsetzt. Unglaublich schlechte Voraussetzungen, um eigentlich irgendwie was zu bewegen. Sagt so, nee, ich will ein Segen sein, auch wenn ich diesen Segen gerade nicht sehe. Weil ich glaube, dass ich in eine Zeit hineingerufen bin, wie diese, jetzt hier zu sein. Jesus ist ganz klar, hey, wenn du dein Leben behalten willst, dann wirst du es verlieren. Wenn du dein Leben aufgibst um meinetwillen, dann wirst du es gewinnen. Dann wirst du jetzt hier Dinge gewinnen, aber auch in die Ewigkeit hinein wirst du Dinge gewinnen. Und Esther geht diesen Schritt. Sie ist dort und sagt so, hey, wir fasten, wir gehen hinein und dann gehen wir diesen Schritt und ich gehe vor den König. Und ihr kennt die Story. Es kommt die Befreiung für die Juden. Es kommt die Befreiung und sie traut sich, diesen Schritt zu gehen. Und genauso sind wir gerufen, unser Leben aufs Spiel zu setzen. Das, was wir haben, in die Nachfolge hineinzuwerfen. Sagen so, hey, ich mache mich auf den Weg, diesem Jesus nachzufolgen, da, wo ich bin. In 1. Petrus 2, Vers 9, und ich glaube, jetzt muss ich dir kurz Zeit geben, bis du es findest, darum sage ich es jetzt, sind wir berufen, es geht schneller als in Heidelberg, sind in Beskir. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr seid berufen zu Priestern. Was machen Priester? Ja, perfekt, das trifft es genau auf den Punkt. Das sind die Priester, sind im jüdischen Verständnis, sind sie eben diejenigen gewesen, die das Opfer dargebracht haben. Als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Als Brückenbauer, damit die Menschen Gott erfahren dürfen. Und das ist, was wir hier im 1. Petrus lesen. Ihr seid Priester. Ich bin Priester, du bist Priester. Du bist gerufen, um Brückenbauer zu sein für die Menschen um dich herum. Du bist nicht nur begabt und befähigt und gesegnet, du bist nicht nur hineingerufen in eine Zeit wie diese, sondern du bist auch aufgefordert, für die Menschen einzutreten, im Gebet, in der Nächstenliebe, in dem Dienen. Und als wir gestern uns die Zeit genommen haben und gebetet haben, da kam 1. Korinther 10, 31 als Eindruck und da ist es, dass wir Gott zur Ehre lieben sollen, dass wir alles, was wir tun, tut zur Ehre Gottes. Alle Gaben und Fähigkeiten, die du hast, darfst du gewinnbringend zur Ehre Gottes einsetzen. Was auch kam, ist, dass wir durch unsere Schwäche wird Gott stark. Auch da wieder aus einer Verletzlichkeit heraus darf Gott wirken. Die Menschen um uns herum brauchen keine christlichen Superheroes, die das Leben immer unter Kontrolle haben und alles von Höhenflug zu Höhenflug geht. In der Zerbrechlichkeit, im Zerbruch, in der Schwäche, und das ist das, was Paulus so sehr gepredigt hat, wird Gott stark. Auch das kam gestern als etwas, wie wir Segen sein dürfen, wie ihr Segen sein dürft. Und der nächste Punkt war eigentlich, Segen zu sein, ohne nach dem Ergebnis zu fragen. Nicht zu fragen, was kommt bei rum, was kommt bei raus, was erreichen wir dafür, wie viele Leute kommen da durch in die Gemeinde, welchen Nutzen schlage ich daraus, welchen Vorteil habe ich dadurch, sondern Segen zu sein, ohne nach dem Ergebnis zu fragen, denn das Reich Gottes ist größer als die Gemeinde hier. Gestern das Zitat gebracht von einem Missiologe, der gesagt hat, so hey, die Mission Gottes hat eine Gemeinde und nicht die Gemeinde hat eine Mission. Gott ist unterwegs, er sendet, er segnet, er baut sein Reich und wir als Gemeinde dürfen uns mit einklinken und schauen, wo Gott schon am Wirken ist und mitwirken und dabei sein und segnen. Und nicht andersrum. Dass alles auf uns ausgerichtet ist. Gott ist schon am Wirken, das ist seine Mission. Er ist am Handeln und am Unterwegssein. Ein weiterer Punkt war Ausdauer und Kraft von Gott. Es ist immer ein Langstreckenlauf. Christentum ist selten ein Sprint. Oftmals wollen wir die Ergebnisse sofort, weil das ist auch die Zeit, in der wir leben. Wir kriegen sofort ein Feedback. Wir können sofort alles nachschauen. Die Bibelstellen gestern, die kamen nicht mit der Bibelstellenangabe, sondern die habe ich dann währenddessen gegoogelt und geschaut, wo steht es denn eigentlich genau, und noch dazu geschrieben. Wir kriegen alles sofort, aber oftmals sind es eigentlich die langen Prozesse, dass die Tropfen, der stetige Tropfen halt doch deinen Stein hüllt. Wir sind nicht zu Einzelkämpfer berufen, sondern wir sind in Gemeinschaft unterwegs. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir bei Esther sehen. Esther sagt so, hey, ich habe zwar jetzt hier gerade mein luxuriöses Leben gehabt, aber ich habe jetzt den Ernst der Lage erkannt. Und ich brauche euch jetzt, dass ihr mit mir fastet und betet. Dass ihr mit mir auf die Knie geht. Dass ich das, wozu Gott mich berufen hat, leben darf. Und das auch hier wieder gemeinsam unterwegs zu sein, damit Gott wirken kann. Und immer wieder die Aufforderung, einfach da zu sein. Dass Gott derjenige ist, der wirkt. Dass Gott derjenige ist, der ruft, der sendet, der segnet und der uns auffordert, Segen zu sein. Diese drei Punkte möchte ich euch heute mitgeben. Du bist gesegnet, du hast Gaben, du hast Fähigkeiten, du bist ausgestattet mit dem, was es braucht für eine Zeit wie diese, für diesen zweiten Punkt, um Segen zu sein. Was ist, wenn Gott dich, euch hierher gesetzt hat, für eine Zeit wie diese, um zu segnen? Und der dritte Punkt, wir sind Priester, wir sind ein priesterliches Geschlecht. Wir sind gerufen, als Brückenbauerinnen und Brückenbauer den Menschen zu begegnen. An den Orten, wo sie sind, für sie einzustehen. Ich würde gern beten und ich denke, dann starten wir in Lobpreis. Jesus, wir danken dir, dass du uns segnest, damit wir Segen sein dürfen. Danke, dass all das, was wir haben, ein Geschenk von dir ist und dass es auch dir gehört. Danke, dass du uns reinrufst in unsere Nachbarschaften, unsere Gruppen, in unsere Gemeinschaften, Arbeitsplätze, egal sonst wohin, und dass wir genau dafür jetzt hier sind. Zeig du uns die offenen Türen, gib uns Möglichkeiten, wie wir eintreten können für die Menschen um uns herum, wie wir segnen dürfen, wie wir da sein können, wo du bist. Das segne ich echt jede einzelne Person, segne ich die Gemeinde hier, dass sie das Leben dürfen, immer wieder neu entdecken dürfen, wo du sie hineinführst, wo es hingeht.